ARD.
Das macht doch bestimmt Spaß, ne? Ernten?
Ich liebe diese Phase.
Ja?
Ich finde es wirklich richtig schön, weil du, weißt nicht, so oft das schaust, wofür du das ganze Jahr gearbeitet hast. Ne? Du hast es gepflegt, du hast es gedüngt, du hast auf die Unkrautbekämpfung geachtet. Du hattest diese wahnsinnigen, vielleicht zu trockenen oder zu nassen Phase und jetzt trotzdem schaffst du es, die Ernte einzufahren. Das ist ja irgendwie echt richtig schön.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Hallöchen zu einer neuen Folge von 63 Hektar. Hier drin ist es brütend heiß, draußen ist es arschkalt.
Ja, deswegen frage ich mich, warum es hier, wie wir das geschafft haben, dass es jetzt hier schon so heiß ist.
Ja, das ist natürlich die heiße Atmosphäre.
Und diese paar Lichter, die uns hier aufgestellt wurden, weil ich dachte, ich sitze hier in einem Podcast, aber mittlerweile wurden hier auch Kameras schon aufgestellt und ihr könnt uns auf Instagram wahrscheinlich sehen.
Ja, bei der versteckten Kamera, die in diesem Fall überhaupt nicht versteckt ist, sondern ziemlich offensichtlich. Aber ja, wir werden mitgefilmt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann berühmt werden. Sorry, Maja, jetzt ist es soweit.
Ja, du bist schon berühmt, Kuhlage.
Das hast du gesagt. Ich bin berühmt fürs Wetter. Also tatsächlich mache ich ja im Radio auch häufig das Wetter. Und jetzt müssen wir mal über das Wetter reden.
Mach dich nicht so klein, du machst die Morningshow. Das ist der größte Fisch, den man machen kann.
An dieser Stelle brechen wir den Podcast ab, weil besser wird's nicht mehr.
So.
Aber wir müssen kurz über das Wetter reden. Wir sind Anfang August. Es fühlt sich an wie Ende November. 17 Grad tagsüber. Es regnet, es ist kalt. Nur damit das mal klar ist, wo wir uns gerade befinden. Für alle, die das jetzt vielleicht irgendwann im Winter hören oder wann auch immer. Man kann das ja hören, wann man will. On demand.
Das ist das Schöne. Und so oft, wie man will.
Ja, 63 Hektar. Ich versuche das nochmal aufzuklären. 63 Hektar. Warum heißen wir so? Weil ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland 63 Hektar umfasst.
Genau, wenn man die Flächen durch die Betriebe teilt.
Ja. Und weil immer wieder gefragt wird, auch meine Mutter will immer von mir wissen, was machst du denn da in diesem Podcast? Du hast doch gar keine Ahnung von Landwirtschaft.
Deine Motte oder Mutter?
Meine Mutter.
Okay.
Aber ich habe auch eine Motte zu Hause.
Ich dachte, vielleicht nennst du deine Partnerin oder so Motte, finde ich jetzt lieblich.
Nee, meine Mutter. Und viele andere fragen, Mensch, du hast doch gar keine Ahnung von Landwirtschaft. Stimmt, ich habe keine Ahnung, aber das ist auch ein Vorteil, weil dann kann ich schlaue Fragen stellen. Oder manchmal dumme Fragen, wie auch immer. Auf jeden Fall kriege ich Antworten von dir. Und das ist ja auch so ein bisschen das Konzept, ne? So, ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft, will aber wissen, wie sie funktioniert.
Ganz genau. Und du kannst ja auch ruhig mal zugeben, dass du dich jetzt nicht dümmer stellst, als du bist. Das ist
schon. Ich bin tatsächlich so blöd. Also
so,
es ist schwer vorstellbar.
Auf Band.
Ja.
Also umso schöner, dass du hier die Fragen stellen kannst und ich als Landwirtin dir ein paar Antworten geben kann. Und natürlich ergänzen wir auch, wenn es denn mal passt, von anderen Landwirten
ja
auch die Meinung.
Manchmal hast du ja auch eine Frage an mich,
mhm,
und dann darf ich antworten.
Zum Beispiel mit unserer ersten Rubrik.
Wir haben ja jede Menge Rubriken in diesem Podcast, aber meistens sind es Rubriken, in denen ich mich blamiere.
Finde ich nicht. Eigentlich macht das immer richtig Spaß. Pass mal auf, was ist ein Bunker?
Das weiß ich. Das ist ein Begriff aus dem Golfsport. Zufällig weiß ich das, weil ich Golf spiele. Klammer auf, ich versuche es, Klammer zu. Ein Bunker ist ein Hindernis auf dem Golfplatz, der gefüllt ist mit Sand.
Du musst das alles immer im Landwirtschaftlichen. Wir sind im Landwirtschaftspodcast. Herzlich willkommen zu 63
Hektar. Bunker kann man auf dem Golfplatz ja auch gerne was anbauen. Ich weiß nicht, ob man Kartoffeln züchten kann. Das macht es noch schwieriger, den Ball da rauszuspielen. Aber tatsächlich ist es ein Bunker und man muss den Ball da raus aufs Grün spielen. Sehr, sehr schwer. Kriege ich nie hin.
Okay, und was ist ein Bunker in der Landwirtschaft?
Ist es ein gesichertes Gebäude, möglicherweise unterirdisch, in dem sehr wertvolle landwirtschaftliche Erzeugnisse gelagert werden. Wie zum Beispiel die sehr, sehr teuren Goldrüben, die nur noch durch den Preis der Platinrüben übertroffen werden. Nee, ich habe keine Ahnung, erzähl mal.
Okay, also ich fand einiges gut daran. Also es wird etwas gebunkert.
Uhu.
Und es wird etwas gelagert. Und zwar ist das einfach der Korntank vom Mähdrescher. Also wenn du einen Mähdrescher auf dem Feld siehst, der erntet ja das Getreide, ja, und das muss ja irgendwo gelagert werden. Und das ist sozusagen auf seinem Rücken, der Korntank. Ganz einfach.
Ach was, das ist diese
also nichts Unterirdisches, das war ein bisschen falsch, aber grundsätzlich.
Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen.
Du hättest einen halben Punkt wahrscheinlich von 5 bekommen, wenn ich jetzt eine Lehre wäre,
oh,
weißt du, mit so einem grünen Stift.
Aber ein Kreativitätspunkt, der ist doch mindestens drin, oder?
Ja, der ist sogar sehr gut.
Gut.
Den kriegst du.
Bunker, wieder was gelernt. Und da sind wir auch schon fast bei unserem heutigen Thema.
Fast. Wir wollten ja noch auf Hörernachrichten eingehen.
Hast du eine?
Ich habe mehrere sogar bekommen.
Und wir werden gehört, Maja.
Ja, uns hört man. Und dachte mir, ich lese mal eine vor,
mhm,
die richtet sich an dich. Weil
okay,
die Begrüßung geht los mit Moin Andreas. Ich fühle mich
schon falsch. Moin Kuhlage. Ich weiß gar nicht, wer Andreas ist. Wer ist dieser Andreas?
Moin Andreas. Im Großen und Ganzen finde ich es toll, dieses Thema mal zu beleuchten. Ich kann schon mal verraten, also jetzt rede ich hier wieder kurz einen Kommentar von mir. Er bezieht sich auf die allererste Folge Bio versus konventionell, wo wir mal so ein bisschen dargestellt haben, welche Vor- und Nachteile beide Landwirtschaftsformen haben. Ja. Genau. Ich fand aber den Vergleich des Striegelns bei der ökologischen Landwirtschaft mit der Spritze bei der konventionellen Landwirtschaft nicht gerade gelungen. Ich finde es nicht wesentlich besser, wenn Elterntiere ihre Kindern das Gift beim Putzen, in Klammern lecken, aus dem Fell lecken. Oder wenn die Tiere sich selbst das Fell sauber lecken und dadurch das Spritzmittel aufnehmen. Da merkt man schon, dass die im Vorfeld angesprochene Objektivität doch nicht so ganz funktioniert.
Oh. Es geht noch weiter.
Schaffst du noch? Okay, ja. Es sind nur noch 3 Sätze. Ich will jetzt keine endlos lange Diskussion anfangen, denn da gewinnt keiner. Das habe ich ja auch versucht, keine Diskussion anzufangen und einfach nur so möglichst beide Seiten darzustellen. Leider gibt es bei den konventionellen und auch bei den Biobetrieben immer auch schwarze Schafe, die das Bild in der Öffentlichkeit beschädigen. Dies wird auch in den Medien meistens nur mit negativen Schlagzeilen befeuert. Den Respekt den Erzeugern gegenüber sollte nicht zu kurz kommen.
Okay. Wow, das sind eine Menge Punkte. Vielleicht müssen wir da erstmal ganz kurz für alle anderen, die sich nicht mehr erinnern, erklären, um was es da ging. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Wenn ich was falsch zusammenfasse, korrigiere mich. Mhm. Also, wir haben damals darüber geredet, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt, ja, den Acker unterschiedlich zu bearbeiten. Einmal auf konventionelle Art und Weise, einmal auf Bio-Art und Weise. Konventionell ist, man spritzt halt was hin, damit das Unkraut kaputt geht oder irgendwelche kleinen Tierchen, Bakterien.
So gut hast du mir zugehört.
Okay, pass auf. Du wirst mich gleich korrigieren. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Bio-Landwirte eben nichts spritzen wollen oder so wenig wie möglich und deswegen das Striegeln benutzen. Wenn ich mir das so richtig vorstelle, gibt es da einen großen Kamm, der da alles, das Unkraut und alles, was da nicht hingehört, wegkämmt und rauskratzt. Und das mechanisch macht. Dabei können manche Tiere verletzt werden, die dort sich im Boden verstecken oder Nester gebaut haben. Oder aber auch Pflanzen verletzt werden. Habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben?
Genau, es ist eine Art der Unkrautbekämpfung oder Beikrautbekämpfung,
ja,
um die Kulturpflanze zu schützen. Denn sonst konkurrieren sie ja um Wasser und um Licht. Und deswegen muss man sich darum bemühen, dass die Beikräuter nicht zu viel werden. Genau.
Okay.
Und der konventionelle Landwirt kann aber auch genauso striegeln. Also du wirst auch konventionelle Landwirte finden, die striegeln. Sie können es ergänzen, aber sie haben trotzdem immer noch die Möglichkeit, Pflanzenschutzmittel zu verwenden, chemischen Pflanzenschutz zu verwenden, was die Bios nicht machen.
Ah, hm? Okay. Gut, ich kann die Kritik daran so ein bisschen verstehen, die hier gerade geäußert wurde, weil ich bin tatsächlich kein Biolandwirt. Ich bin nicht mal Landwirt. Ich habe von Landwirtschaft keine Ahnung. Ich stelle nur Fragen und du bist jemand, der antwortet. Aber natürlich aus einer bestimmten Perspektive heraus. Jetzt kann ich verstehen, dass da jemand, der uns hört, sagt, was ist denn mit der anderen Perspektive? Was machen wir denn da, Maya?
Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre ganz nett, wenn wir mal einen Biolandwirt anschreiben. Und deswegen habe ich einem eine Sprachnachricht geschickt. Die können wir jetzt mal hören. Das ist ein Johannes aus dem Harz und er ist Biolandwirt. Und er erzählt uns jetzt, warum die striegeln.
Hallo Johannes, hier ist Maja vom 63 Hektar Podcast. Ich würde mich total freuen, wenn du einmal unseren Hörer und Hörerinnen erzählen könntest, warum ihr Biolandwirte, ich weiß, dass du einer bist, striegelt. Was daran gut ist, zu welchem Zeitpunkt ihr das macht, aus welchen Gründen. Ich habe das ja schon einmal angerissen, aber ich finde es schön, wenn auch wirklich die, die es tun, noch einmal selber zu Wort kommen. Genau, ich freue mich über deinen Input. Liebste Grüße.
Hi Maja, vielen lieben Dank für deine Sprachnachricht. Ja, das Striegeln ist bei uns im Ökolandbau eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Wir unterscheiden da eigentlich sozusagen im Herbst, da ist das Blindstriegeln angesagt. 2 bis 3 Zentimeter in der Tiefe legen wir unser Saatgut ab. Und wir versuchen dann mit den Striegelzinken den Horizont von 0 bis 1,5 Zentimeter zu bearbeiten und dort die Unkräuter im Fadenstadium sozusagen durcheinander zu wühlen und wenn möglich an die Erdoberfläche zu bewegen, dass die Sonne die dann verbrennen kann. Das ist sozusagen das Optimum. Das kann man 1 bis 2 Mal machen. Und im Frühjahr geht es dann weiter, wenn der ganz normale Getreidebestand etabliert ist. Dann wollen wir, wenn möglich, weiter striegeln. Und da sind so ein bisschen die Schwierigkeiten, dass die Unkräuter und Ungräser schon tief gewurzelt haben und wahrscheinlich sehr schwierig rauszubrechen sind. Und da verschütten wir dann eher, reißen raus und die Sonne vertrocknet es wieder. Ab und zu muss man aber auch sagen, kann man ein Gelege erwischen von irgendwelchen Feldlerchen oder Bodenbrütern. Das ist nicht schön, das wissen wir, aber ja, im Ökolandbau muss man irgendwie einen Kompromiss finden und da muss man einfach so ein bisschen auf den Zeitpunkt achten. Das ist einfach so ein bisschen die Schwierigkeit. Ein Hase, der kann weglaufen, aber wenn da eben ein Gelege ist oder so, da erwischt man auch schon mal das eine oder andere. Ich würde aber sagen, dass wir dadurch nicht großartig die Population hier beeinträchtigen. Ich finde beim Stringen auf jeden Fall super, dass man sich ganz viele Pflanzenschutzmittel einspart und auf jeden Fall keine Resistenzen fördert. Deshalb finde ich einfach, den Strigel ist sozusagen das A und O und man kann darauf ganz viel aufbauen.
Das war die Meinung von Biobauer Johannes aus dem Harz.
Genau.
Seine Meinung, ne?
Seine Meinung. Und ich dachte mir trotzdem, wäre es ganz nett, wenn ich jetzt explizit diese Nachricht, die ich da gerade nochmal vorgelesen habe, einmal beantworte, wie ich sie beantworten würde, wenn ich lostipseln dürfte. Soll ich das einmal vortragen, was ich antworten würde?
Ja, mach ruhig.
Also erstmal finde ich super cool, dass uns geschrieben wird und wir sind auch voll dankbar über Feedback, also immer gerne her damit. Und dass es jetzt für denjenigen so vorkam, als würden wir die konventionelle Landwirtschaft bevorzugen, was ich ja eigentlich gerade nicht vorhatte. Aber ich komme natürlich aus der konventionellen Landwirtschaft, deswegen fällt es mir schwierig. Das war auf jeden Fall nicht beabsichtigt, das kann ich sagen. Ich trage jetzt einfach mal vor, da muss ich es nicht so zusammenfassen. Und zwar wollte ich eigentlich nur sagen, dass sowohl die mechanische als auch der chemische Pflanzenschutz Vor- und Nachteile haben. Also das war ja so meine Hauptaussage. Falls man aber besorgt ist, dass wir Landwirte flächendeckend einfach Gift verbreiten, dabei versuche ich gerade euch beizubringen, dass es ja Pflanzenschutz ist und wirklich kein Gift, kann ich beruhigen, denn wir haben mittlerweile Spritzmaschinen, die teilflächenspezifisch spritzen, also nicht mehr das komplette Feld, sondern dann gibt es Sensoren und Kamera, die explizit bei Bedarf dann die Drüsen anstellen. Genau. Und dann gibt es noch eine bessere Entwicklung, das ist dann das Allerneueste, was es gerade auf dem Markt gibt. Wir haben es gerade auf unserem Hof für 2-3 Tage ausprobiert. Das ist dann Spot Spraying, da geht es wirklich auf die Pflanze alleine, also nicht mehr einen gewissen Teil, sondern wirklich nur noch die explizite Pflanze wird bespritzt. Und ich glaube, damit haben wir es jetzt hoffentlich.
Ja, vielleicht müssen wir mal grundsätzlich eins sagen. Uns ist in diesem Podcast klar, dass wir nicht alle Themen ausführlich und in allen Aspekten und allen Details transparent darstellen können.
Ich glaube, was wir aber darstellen können, dass alle Landwirte sich Mühe geben und Landwirtinnen, die Natur mit Respekt zu behandeln. Und ich versuche es hier so zu erzählen, dass man das gut nachvollziehen kann.
Genau. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für die Kritik, auch für die Nachricht. Finden wir immer toll. Und wir versuchen dem auch immer auf Augenhöhe zu begegnen und die auch fair zu beantworten. Und wir versprechen an dieser Stelle auch, wir werden, was das Thema Biolandwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft angeht, auch mal eine spezielle Folge hier in diesem Podcast aufnehmen, wo dann auch ein Biolandwirt dabei sein wird. Und dann werden wir all diese Fragen mal beantworten.
Super gerne.
So. Okay, ja. Wow. Das war ja mal ein Einstieg hier in diese Podcast-Folge. Letzte Folge war ja so ein bisschen deine Agrarreise, der erste Teil. Da gibt es einen zweiten Teil, den senden wir später.
Ja, jetzt wollen wir erstmal über die Ernte reden, oder? Das ist so.
Haben wir schon gesagt, hast du etwas schon verraten, was es geht?
Erzähl,
Andreas. Ernte. Ich war auch mal Erntehelfer, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich habe mal geerntet, und zwar Spargel auf dem niedersächsischen Spargelhof in Deinste.
Wann war das denn?
Das ist schon ein bisschen her, glaube ich. Aber
und dann eine komplette Saison?
Nee. Aha. Einen einzigen Spargel. Weil ich.
Ach so, ja, das zählt ja nicht.
Aber ich weiß, was Ernte ist.
Nein, weißt du nicht.
Hä? Sag mal. Bin ich da jetzt nicht qualifiziert?
Also wenigstens eine Woche oder ein paar Tage, aber einmal reingestochen, nee. Das zählt ja gar nicht. Zum Glück sind jetzt die Kameras an und man sieht, wie beschämt du gerade grinst.
Wie klar rot ich werde, ne?
Ja.
Aber Ernte, es ist ein wichtiges Thema und es gibt so viel dazu zu erzählen. Aber das Wichtigste, wir sind jetzt mitten in der Erntezeit, Anfang August. Was wird denn da geerntet?
Genau, was fällt dir denn auf, wenn du so rausguckst? Passiert da draußen gerade irgendwas?
Mähdrescher sind unterwegs.
Sind sie das?
Nicht mehr?
Ach, du warst ja im Urlaub.
Ich war im Urlaub. Also als ich in den Urlaub gefahren bin, meine ich, also ich war auf Mallorca im Urlaub, da waren noch Mähdrescher unterwegs.
Das kann auch gut sein, ja.
Sehr aber die Felder waren auch alle schon abgeerntet, also da war nur noch Stoppeln zu sehen.
Okay.
Aber hier
das
sind
war bestimmt Gerste, das kann ich dir schon mal verraten,
Futtergerste. Gerste fängt es an?
Fängt es oft an, genau, und dann kommt Raps meistens.
Ja.
Und jetzt gerade wären wir eigentlich in der Getreideernte, also Weizen, Tritikale und Roggen.
Was war das Zweite?
Wollte ich dich gerade fragen, was ist denn Tritikale?
Tritikale?
Ja.
Oh, jetzt kriege ich hier schon wieder so eine Frage, mit der ich mich blamiere. Tritikale klingt für mich wie eine Halskrankheit, ehrlicherweise. Das
ist eine Kreuzung zwischen Weizen und Roggen, sehr gut.
Das ist eine Kreuzung zwischen Weizen und Roggen?
Genau.
Warum hat man die gekreuzt?
Weil die dann die beiden guten Eigenschaften einmal vom Weizen und einmal vom Roggen mitbringen.
Mhm.
Und pass mal auf, und jetzt, ich wollte eigentlich so weit ausholen, weil man, wenn man jetzt rausschaut, findet man eben keine Mähdrescher, weil es so stark regnet, dass wir gar nicht aufs Feld fahren können.
Genau, wir sind wieder beim Wetter. Wir haben ja gesagt, es ist Anfang August, es ist saukalt, es regnet nur.
Genau, darum geht's. Also es ist so, wenn es so viel regnet, erstens können wir nicht aufs Feld, weil das Feld so nass ist und der Boden so empfindlich ist. Die Erntemaschinen würden uns also einsinken. Aber was das größte Problem ist, das aktuelle Getreide fängt jetzt gerade an zu schimmeln. Wenn du mal auf so ein Feld schaust, dann siehst du auch, dass es schwarz wird. So ein Schwarzpilzbefall. Und wenn wir jetzt noch länger warten, und das ist auf vielen Feldern auch schon passiert, dann fängt das Korn in der Ähre an zu wachsen, auswachsen nennt man das. Und dann haben wir absolute Qualitätsverluste, wenn wir auf unser Backweizen schauen. Genau, das ist gerade das größte Problem. Also einfach, dass es zu nass ist und wir es einfach nicht lagern können.
Ja.
Denn Weizen braucht eine bestimmte Trockenheit, damit wir es lagern können, ungefähr bei 14,5%. Und jeder Landwirt, bevor er aufs Feld fährt, macht Feldproben, fährt also mit so einem Kofferchen hin und zieht eine kleine Probe und zermahlt es dann richtig und bekommt ein paar Werte. Und ein wichtiger Wert davon ist der Feuchtigkeitsgehalt. Und aktuell liegt er immer über 20. Das heißt, man kann es nicht ernten, vor allem nicht lagern. Genau. Mhm. Viele Landwirte, und dazu gehören wir auch, wir haben oder einige Landwirte, die haben einen eigenen Lagerbereich und könnten es vielleicht selber trocknen.
Trocknend föhnen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Das ist so
eine Trocknungsanlage. Es wird überall so durchgerödelt.
Ja.
Aber das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Das sind einfach hohe Energiekosten, die der Landwirt dann da reinsteckt.
Mhm. Das kann ich mir denken, weil wie viel erntet ihr da so? Also wie viele Tonnen sind das?
80 Doppelzentner zum Beispiel. Das ist eine Maßeinheit, die du dir vorstellen kannst. Kannst
heute, du denn was mit Hektar? Heute höre ich aber auch Zahlen und Begriffe. Du quälst mich aber auch, Maja. Ja, doch, was sind ein Zentner ist 50 Kilo.
Ein Doppelzentner
sind
100 Kilo.
Wollte ich sagen, wenn ein Zentner 50 Kilo sind, ist ein Doppelzentner, zwei Zentner sind dann 100 Kilo, richtig?
Du, hör mir auf mit Mathe. Auf jeden Fall.
Dann bin ich sowas wie ein knapper Doppelzentner, könnte man sagen.
Ist das so? Wie viel wiegst du? Ein bisschen mehr als 50 Kilo?
Ich wiege 75 Kilo.
Ehrlich?
Nein, 95.
Achso, wollte gerade sagen. So,
ich war im Urlaub, was glaubst du? Glaubst du, ich komme mit 75 Kilo zurück? Ich bin den ganzen Abend gegrillt und nur Sangria getrunken. Aber Doppelzentner, okay, aber weg von den Zahlen. Ja, ja. Das ist natürlich ein Problem, weil ich habe mich das auch gefragt. Irgendwie, kann man das irgendwie retten, wenn das verschimmelt ist? Dann ist ja die Ernte verloren.
Wir schauen ja immer erstmal auf die Qualität. Und bei der Qualität, da gibt es natürlich Unterschiede. Meistens wollen die Landwirte oder wir zum Beispiel, wir wollen größtenteils Backweizen ernten.
Für Mehl.
Genau, es muss also eine gute Backqualität haben. Da ist der Wert, die Fallzeit zum Beispiel, besonders wichtig für die Backqualität. Und dieser Wert, der leidet unter dem Regen. Und wenn der Weizen diese Qualität nicht mehr hat, dann rutscht er sozusagen runter zum Futterweizen. Das ist also eine Möglichkeit, den Weizen dennoch zu verwenden und dann einfach an Tiere zu verfüttern.
Okay.
Na? Wenn es jetzt noch schlimmer wird, was wir alle nicht hoffen, und wir hatten auch noch nie, also in den ganzen Jahren, in denen wir jetzt schon, oder in denen mein Papi auf den Hof ist, hatten wir noch nie eine komplett miserable Ernte. Aber dann hätten wir noch die Chance, unsere Ernte sozusagen zur Biogasanlage zu bringen. Und es da wenigstens in den Kreislauf zu bringen. Man sagt eigentlich immer, in der Landwirtschaft gibt es keinen Müll, sondern es ist alles in Kreisläufen. Also irgendeinen Weg gibt es immer.
Aber sag mal, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn du erlaubst. Mhm. Ernte. Das ist ja im Prinzip der letzte Schritt des Landwirtes oder der Landwirtin. Ne? Aber du musst ja wahrscheinlich schon viel, viel früher über die Ernte nachdenken.
Ja.
Kannst du mir mal, auch wenn es wahrscheinlich wahnsinnig komplex ist, mal erklären, wann du planst, was eigentlich irgendwann mal geerntet werden soll. Also, darf ich mir das so vorstellen, du sitzt irgendwann eines lauen Sommerabends im Jahre 2023, sitzt du da irgendwie so auf deinem Mähdrescher und überlegst, ach, im nächsten Jahr würde ich gerne mal die Katze tritt die Tritikale krumm. Wir haben einen neuen Zungenbrecher überlegt. Die Katze tritt die Tritikale krumm. Dreimal hintereinander bitte fehlerfrei. Sag mal, dreimal hintereinander den Begriff. Fehlerfrei, schnell.
Tritikale, Tritikale, Tritikale. Jetzt du.
Tritikale, Tritikale, Tritikale. Guck mal. Ja. Ich bin ja lernfähig. Wir wollen
selbst beide einmal kurz loben.
Also, aber mal zurück zu diesem Szenario. Sitzt du dann irgendwann an so einem Abend nach deiner Arbeit auf dem Mähdrescher oder auf der Bank und trinkst dir ein Bier und denkst dir, okay, im nächsten Jahr möchte ich gerne das und das ernten. Das heißt, ich muss das irgendwann aussehen und dann muss ich berechnen, wie lange das im Boden wächst und dann kann ich ungefähr bestimmen, wann es geerntet werden kann. Aber da kommt ja dann Mutter Natur und verändert die Spielregeln, indem sie das Wetter irgendwie anders macht.
Mhm.
Kannst du mir mal erklären, wie der Weg bis zur Ernte, also mal ganz kurz, wann der erste Gedanke an die Ernte kommt?
Also schon wenn wir aussehen, dann stellen wir uns ja die Frage, was möchten wir im nächsten Jahr, also erstmal, was möchten wir alles anbauen, ne? Wir Landwirte denken ja, oder Landwirtinnen denken ja an Fruchtfolgen. Welche Fruchtfolge passt zu meinem Betrieb? Möchte ich jetzt Raps anbauen? Welche Zwischenfrucht möchte ich anbauen? Wie viel Zuckerrüben möchte ich anbauen? Wie viel Zuckerrüben kann ich anbauen? Wie viel Getreide möchte ich anbauen? Möchte ich vielleicht mal eine neue Ackerkultur ausprobieren, wie zum Beispiel Soja oder Sonnenblumen oder was auch immer? Genau, das heißt, man macht sich rechtzeitig Gedanken, was man anbauen möchte.
Was ist denn rechtzeitig?
Rechtzeitig ist, wenn das Feld bestellbereit ist und du aussehen kannst. Okay. Und das ist halt je nachdem, was da draufsteht. Also so zum Beispiel jetzt Getreide, ist ja jetzt gerade die Ernte, im besten Falle, wenn es nicht regnen würde. Oder Zuckerrüben, da ernten wir teilweise noch bis spät in den November rein. Das heißt, dann kommt erst auch danach die Feldbestellung.
Ah, okay, das heißt, genau. Das machst du dann schon, wenn das Feld abgeerntet ist?
Und das, was wir jetzt ernten, nennt man übrigens Winterweizen, weil wir den schon vor dem Winter ausgesät haben. Und der die ganze Winterperiode Zeit hatte, zu wachsen und zu gedeihen.
Das heißt, über den Daumen, so für mich als Laien, man macht so ein Jahr vorher, überlegt man sich, was im nächsten Jahr geerntet werden könnte.
Yes.
Okay, und dann sieht man es ein, dann wartet man, dann gießt
Deswegen
man.
Deswegen freuen sich auch die Landwirte so auf die Ernte, weißt du, da ist schon so viel Zeit rein.
Genau, du steckst wahnsinnig viel Arbeit rein, wahnsinnig viel Geld und gehst wahrscheinlich dann noch im Frühjahr über die Felder und siehst die grünen Sprossen, die rauskommen und denkst, ja, die Arbeit hat sich gelohnt. Und dann passiert sowas wie jetzt, genau. Dann fängt es Anfang August an zu schiffen ohne Ende.
Manchmal hat man auch schon
Ende.
Vorher, ne? Dann ist irgendwie der Frühjahr wahnsinnig trocken oder denkst du dir so, ja. Oh mein Gott, wird die Pflanze es überhaupt schaffen bis zur Ehrenbildung, bis zur Kornbildung oder vertrocknet mir der Weizen schon vorher? Also man hat so mehrere Phasen, wo man immer mal wieder bangt. Aber dieses Jahr sah es eigentlich ganz gut aus.
Wie geht man denn damit um? Also ich sag mal so, stehst du morgens manchmal auf, guckst raus, siehst scheiß Wetter und deine Welt bricht zusammen, weil du weißt, das war's mit der Ernte. Oder das wird einfach meine Einkünfte oder mein Ertrag
also
total minimieren.
Also jetzt gerade ist es echt hart, ne? Weil du da einfach dein Einkommen schwinden siehst, deine vielleicht auch Existenz, du bist ja teilweise auf jeden Cent irgendwie angewiesen, vor allem wenn du irgendwie noch Tiere hast und Ackerbau nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist, der aber sehr wichtig für dich ist als Landwirt. Also das ist gerade schon echt richtig schwierig dabei so zuzuschauen, weil du die Situation nicht ändern kannst. Was man natürlich aber sagen kann, ist, dass wir nicht nur Getreide anbauen, wie ich gerade eben schon aufgezählt habe, sondern meistens eine größere Fruchtfolge haben. Und die Zuckerrüben, die freuen sich über den Regen, so fair muss man auch sein. Genauso wie der Mais, der freut sich auch. Und
man hat also in der Not auch immer
so denken, Risikostreuung. Je mehr unterschiedliche Ackerkulturen du anbaust, desto mehr verteilst du auch dein Risiko.
Ja, und damit tröstet man sich dann, dass man zwar sagt auf der einen Seite, ja, das kann ich abschreiben, den Weizen, aber auf der anderen Seite habe ich ja noch die Zuckerrüben.
Nee, man ist ja so, man arbeitet ja mit der Natur, man ist das ja gewöhnt. Ich glaube, es gibt mal gute Ernten und mal schlechte Ernten. Das ist nun mal leider so.
Und vielleicht hast du es auch so ein bisschen von deinen Eltern ja gelernt, weil du hast ja wahrscheinlich schon als Kind mitbekommen, wie die damit umgehen, wie die Natur als etwas annehmen, was gibt und nimmt.
Richtig. Genau, ich habe es jetzt schon ein paar Jahre mitgekriegt. Und früher war das auch echt normal, dass es so viel geregnet hat. Manchmal hat sich die Ernte jetzt auch schon nach vorne verschoben. Also die letzten 7 Jahre zum Beispiel war die Ernte immer ein bisschen verfrüht.
Das wollte ich gerade fragen. Durch den Klimawandel nicht schon wieder das Reizwort, aber an der Stelle, ich habe heute erst wieder gelesen, der Juli war der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, ich sage diesen Satz mit den verschiedenen Monaten wie jedes Jahr. Aber in diesem Jahr war es der Juli. Und meine Mutter, wenn ich mit der so durch die Landschaft fahre, manchmal, wenn wir Leute besuchen, sagt sie immer, Mensch, so früh waren die Buschwindröschen noch nie im Wald zu sehen. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, es verändert sich wirklich was.
Da ist jemand aufmerksamer als du. Hast du da das Gefühl?
Ja. Nein. Ja, aber die nimmt so Sachen wahr, weil sie natürlich auch aus der Landwirtschaft kommt. Und deswegen frage ich mich, ist das so, dass die Ernte früher kommt, die Erntephasen früher? A, hat das Nachteile? B, hat das vielleicht auch Vorteile?
Ja, wie immer gibt es ja nicht nur schwarz und weiß, sondern auch zum Glück immer einen Graubereich. Also es hat auch Vorteile. Also einmal ist es wirklich so, dass die Herbstzeit auch milder ist. Das heißt, die Entwicklung in der Anfangszeit ist auch schneller, wenn du so willst. Dafür ist der Frühling oftmals auch sehr, sehr trocken. Also das hat alles Einwirkung auf die Entwicklung von den Kulturen, die wir anbauen. Es gibt aber auch einfach Sorten, die so gezüchtet sind, dass sie früher reifen. Oder wie ich gerade eben schon gesagt habe, der Raps. Der reift generell als erstes. Oder die Gerste. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, noch ist es nicht so, aber man könnte vielleicht irgendwann dahin arbeiten, dass es sogar zwei Erntezeiten gibt oder man es sogar schafft, zwei Kulturen auf einem Feld in einem Jahr zu ernten.
Hier bei uns in Deutschland?
Hier bei uns in Deutschland. Ist noch lange nicht so, aber man schaut halt, wie man jetzt mit diesen klimatischen Bedingungen umgehen kann. Wie gesagt, wir reden jetzt so von den letzten 7 Jahren, wo es immer ein bisschen früher war. Jetzt ist wieder, wie wir es eigentlich gewohnt sind.
Ja.
Ich erinnere immer, wenn wir in den Sommerurlaub gefahren sind nach Föhr, dann hat es eigentlich durchgehend geregnet.
Nehmen wir mal an, es läuft alles gut, Mama Natur ist gnädig und im Winter hat es geregnet, im Frühjahr auch und im Sommer ist es warm. Dann freut sich der Landwirt, guckt raus über seine goldgelben Felder und denkt sich, jetzt wird geerntet. Dann nimmt er die Sense, geht hinaus und war 14 Tage lang nicht mehr gesehen, weil er vorhanden alles machen musste. So war es früher. Heute läuft es anders. Ja. Mit einem Mähdrescher und einem Bunker.
Ja, genau.
Ich habe aufgepasst.
Der Bunker ist auf dem Mähdrescher, ne? Sozusagen der Rucksack. Nicht, dass du jetzt denkst, er zieht noch irgendwie einen Bunker hinter sich her.
Nein, nein, nein.
Anhänger-ähnliches
Ding. Ja, der Bunker ist ja natürlich das, was hinten auf dem Mähdrescher drauf ist. Das weiß doch jedes Kind.
Genau, dann ist die Erntezeit und das kann sich natürlich auch immer mal wieder, es ist ja nie so, dass es 2 Wochen am Stück trocken ist oder sehr, sehr selten. Auch wenn da mal ein Regen kommt, da muss man wieder warten, bis es wieder diese Feuchtigkeit von 14,5% hat, wenn wir jetzt auf den Weizen schauen. Und in der Zeit haben wir natürlich Erntehelfer oder Erntehelferinnen. Jetzt wir zum Beispiel zu Hause haben jetzt schon, ich glaube, das zweite oder dritte Jahr auch eine Frau, die uns als Studentin hilft. Und mit diesem Team schaffen wir es, zum Glück die Ernte meistens einzufahren.
Ja, darüber quatschen wir gleich noch, über die Saisonarbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Aber okay, dann geht's raus. Das macht doch bestimmt Spaß, ne? Ernten?
Ich liebe diese Phase.
Ja?
Ja, ich find's wirklich richtig schön.
Warum?
Warum? Weil du, weiß nicht, so auf das schaust, wofür du das ganze Jahr gearbeitet hast. Ne? Du hast es gepflegt, du hast es gedüngt, du hast auf die Unkrautbekämpfung geachtet. Du hattest diese wahnsinnigen, vielleicht zu trockenen oder zu nassen Phase und jetzt trotzdem schaffst du es, die Ernte einzufahren. Das ist ja irgendwie echt richtig schön.
Man merkt, dass du ein bisschen stolz bist, ne?
Ja, also darum geht es ja auch in der Landwirtschaft, ne? Lebensmittel zu produzieren und am Ende dann auch zu sehen, was man jeden Tag tut. Das hat man ja an vielen Jobs nicht mehr.
Das stimmt. Und wenn du deinen Job gut machst und die Natur mitspielt, dann kannst du die Ergebnisse deiner Mühen ja auch wirklich sehen, in der Hand halten und irgendwann schmecken. Und es dauert ja auch lange. So, es ist ein ganzes Jahr lang, bis dann endlich der Moment kommt, wo man sagen kann, ja, jetzt ist es fertig.
Ja.
Aber dann ist es auch recht anstrengend, glaube ich, weil die Mähdrescher fahren ja bis in die Nacht rein, wenn es günstig ist, wenn es trocken ist. Ne? Also habt ihr da manchmal 24-Stunden-Schichten?
Nee, 24 Stunden nicht. Auch so ein deutscher Sommer ist in der Nacht dann doch kalt. Kennst du das, wenn man irgendwie grillt und dann am Ende doch da irgendwie sich nochmal 2 Decken rausholt und Pulli? Also es wird ja dann irgendwie, es kühlt ja dann doch relativ schnell wieder ab. Genau,
ja,
also
ich spätestens, bin selber so eine Frostbeule.
Spätestens um 22, 23 Uhr rollen die. Oder es kann auch mal eine längere Nacht sein, bis 2 oder so. Aber es sind die wenigsten Nächte.
Aber es geht ja früh los.
Es geht früh los, aber auch da dieser Morgentau. Also weißt du, auch selbst im Sommer, wenn du über den Gras im Garten läufst, hast du ja trotzdem nasse Füße noch.
Der muss dann auch erstmal getrocknet werden.
Genau, du musst immer auf die Feuchtigkeit achten, weil es sonst im Lager schimmeln würde.
Puh. Mhm. Und dann ist wahrscheinlich dein treuester Begleiter eine Wetter-App.
Ja, Landwirte arbeiten mit Wetter-Apps generell mit viel Technik. Auch der Mähdrescher gibt dir schon sämtliche Daten. Aber das, was man am meisten macht, ist dieser Handkoffer, mit dem man dann richtig aufs Feld fährt und dann an unterschiedlichsten Stellen Feldproben zieht. Man kann dann wirklich, man nimmt von der Ähre ein paar Körner, zermahlt die und dann gibt einem dieses Gerät bestimmte Werte, die wichtig sind, um zu wissen, ob man jetzt loslegen kann oder nicht.
Okay, und im Moment ist es schwierig, hast du gesagt. Aber Arbeit ist eine Menge und deswegen.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Punkt vergessen habe, bei warum dieser Regen jetzt gerade so schwierig ist. Also genau. Ich habe zum Beispiel noch gar nicht erwähnt, dass ja auch Stroh, das Einstreu für viele Tiere oder auch Heu, kann man ja überhaupt nicht trocknen jetzt. Ne? Ist ja eigentlich, braucht die Sonne, um getrocknet zu werden, um dann zum Ballen gepresst zu werden. Und auch das kann ja gerade nicht stattfinden. Und wenn es jetzt anfängt zu schimmeln und du so schlechtes Einstreu in deinen Stall holst, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Tiergesundheit.
Ja.
Ich glaube, die Mehrheit der Landwirte würde sagen, wir würden uns jetzt über die Sonne freuen. Ja. Aber zum Beispiel die ganzen Förster, die sich also um den Wald kümmern, das ist wahnsinnig wichtig, dass es immer noch weiter regnet und das ganze Wasserdefizit aufgefüllt wird. Ne?
Ist so. Also, ja. Die Talsperren sind voll, habe ich heute gesehen. Aber in der Tiefe von 1,50 haben wir immer noch sehr, sehr trockenen Boden. Also das ist alles auch gar nicht durchgesickert. Das ist aber schon wieder ein anderes Thema. Ich würde gerne mal auf Hilfe in der Landwirtschaft reden, gerade in der Erntesaison. Man hört jedes Jahr wieder von den Erntehelfern, gerade zu Spargelzeit. Ich habe irgendwie gelesen, glaube ich, 300.000 Erntehelfer kommen jedes Jahr. Sind bei euch auf dem Hoch auf welche? Auf
Erntehelfer, ja, weil, wie ich gerade schon meinte, ja, also an der Zahl 2 bis 3, aber das sind wirklich hoch ausgebildete Menschen, die entweder eine Ausbildung hatten oder gerade studieren. Aha. Ich glaube, du musst da unterscheiden zwischen einem Ackerbaubetrieb und einem Betrieb, der Sonderkulturen anbaut, die viel Handarbeit
Sonderkulturen benötigen. Sowas wie Spargel und Erdbeeren.
Genau, Heidelbeeren zum Beispiel auch oder Hopfen, ist jetzt nicht in unserer Region, aber alles, was noch viel, viel Handarbeit braucht, da haben wir oftmals solche Saisonarbeitskräfte. Aha. Ja, wir zu Hause nicht, wir sind ein reiner Ackerbaubetrieb.
Ja, ja, genau. Weil ich komme drauf, weil es ja jedes Jahr wieder die Diskussion um die Arbeitsbedingungen, die Lebensbedingungen der saisonalen Arbeitskräfte geht. Die kommen ja teilweise aus anderen Ländern und arbeiten hier zum Mindestlohn. 70 Tage dürfen die hier beschäftigt werden. Und man weiß immer nicht genau, wie gut werden die behandelt und so. Aber wenn das bei euch auf dem Hof gar nicht der Fall ist.
Genau, bei uns auf dem Hof ist das so, dass die wirklich Teil der Familie dann sind. Also die sitzen abends noch mit dem Grillen bei uns und vielleicht noch ein Erntefeierabendbier und morgens schon beim Frühstück, bedienen sich an unserem Kühlschrank. Genau, gehen ein und aus in unserem Haus. Also und das ist in der Landwirtschaft auch oftmals noch so, dass...
Ja. Und ja, die haben dann so einen Saisonvertrag oder wie?
Also die haben ein Erntezimmer bei uns und sind dann für diese 2 Monate bei uns und haben so ein, ich stelle die ja nicht an, das macht meine Mami.
Ja.
Wie das dann alles professionell heißt, müsste ich sie nochmal fragen.
Okay, aber die wohnen bei euch, die kommen da nicht morgens hin mit dem Bus und dann arbeiten sie den ganzen Tag und fahren abends wieder nach Hause?
Die wohnen bei uns, ja, ja, genau.
Und was machen die bei euch?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die eine schaue, die ist Getreideabfahrerin, die fährt dann das Getreide vom Feld bis zum Lagerhaus und dann wieder zurück mit dem leeren Anhänger, um dann wieder den vollen zum Lagerhaus zu bringen.
Okay.
Also Getreideabfahrerin.
Das dürfte ich schon mal nicht machen, weil ich habe keinen LKW-Führerschein. Ne?
Treckerführerschein.
Ja. So ein Pech. Ich hätte dir wirklich sehr gerne geholfen.
40 Tonnen, glaube ich, darf man dann durch die Gegend fahren.
Wie viele Doppelzentner sind das? Mathematikstunde mit Maja Mokwitz. Okay, aber das ist ja toll. Und dann ist das manchmal traurig, wenn man sich dann wieder von denen verabschieden muss, weil die sind ja dann für ein Jahr wieder weg.
Aber ja, es sind oftmals welche, die dann auch wiederkommen, jedes Jahr aufs Neue. Und das ist dann immer schön.
Gut, also im Moment wird Korn, Getreide geerntet.
Ja. Hast du dazu noch eine Frage, wie wir das nachhaltiger gestalten können? Das ist mir doch eigentlich immer Fragen, die du gerne stellst.
Ja, ja.
Wie geht das alles, was sie jetzt schon macht, noch besser?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass es in der Landwirtschaft immer darum geht, alles möglichst effizient zu gestalten, noch effizienter als vorher, um es kostengünstig herzustellen, damit dann auch irgendwie genug für euch übrig bleibt, so, ne?
Ja.
Und wenn ich dann immer die fetten Mähdrescher da über die Acker fahren sehe und die 40 Tonner, das ist doch bestimmt auch nicht gut für den Boden und so, ne?
Also, die haben ganz groß aufgerissene Augen. Also, die Technik hat sich ja sehr, sehr gut weiterentwickelt und wir reden da von Hochpräzisionslandtechnik, also die wirklich nach GPS fahren, die man perfekt einstellen kann, die kaum Kornverluste haben. Ne? Also wie traurig ist das denn, wenn man irgendwie erntet und die Hälfte noch auf dem Feld bleibt, weil die Maschine das nicht richtig auffängt. Also das sind, glaube ich, die Punkte, die positiv sind. Und wenn du jetzt explizit auf die Reifen einmal eingehen möchtest, die haben auch die Möglichkeit, dass du Luft rein- und rauslassen kannst, je nachdem, ob du auf der Straße fährst oder auf dem Acker.
Ach so.
Mit so einem automatischen, siehst du manchmal, da sind noch so Schläuche dran, da kannst du es noch einstellen, direkt nach der Feldarbeit. Und man macht diese Einstellung, um noch sanfter mit dem Boden umzugehen, um noch besser das Gewicht zu verteilen von dem Traktor. Oder auch bei unserem Mähdrescher haben wir ein Raupenwerk. Kannst du dir darunter was vorstellen? Keine Reifen?
Ja, ja, wie so eine, ich sag jetzt mal einen doofen Vergleich, aber wie bei einem Panzer.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Raupe mehr kaputt macht als irgendwie so ein Trecker. Weil ich denke, die wühlen doch alles auf, oder nicht? Oder ist es sogar gut für den Boden?
Nee, das ist noch eine bessere sozusagen Gewichtsverteilung. Darum geht es ja oft, dass man den Boden nicht verdichtet. Und
Kranplätze müssen verdichtet sein. Ich erinnere das nochmal an dieser Stelle.
Ja?
Kennst du dieses Meme aus dem Internet?
Wiederhol mal, dieser Typ, der da so schreit.
Ja, ja. Kranplätze müssen vernichtet sein. Der Typ, der in Norwegen ist und keiner versteht ihn und er seinen Kran abstellen soll und der Boden so weich ist. Wundervoll, googelt das mal. Ihr werdet euch kaputt lachen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Ernte. Wann seid ihr damit fertig?
Wenn der Regen uns wieder arbeiten lässt, oder? Also jetzt gerade ist der absolute Stillstand und wir sind ausgebremst. Ich wette, alle Landwirte, wenn ich jetzt so durch das zugezogene Fenster hier schaue, nehmen gerade Proben. Und sobald wir wieder aufs Feld können, Hoffentlich kriegen wir auch Hilfe vom Nachbarn, wenn der schon fertig ist. Also, dass man dann schnell, sobald man irgendwie ein trockenes Fenster hat, aufs Feld geht. Ich kann es dir jetzt absolut nicht sagen. Also,
der Mann im Radio so hat heute Morgen gesagt, zum Wochenende wird es besser.
Ja, darauf fiebert jeder hin.
Ja, okay. Also was ist deine persönliche Prognose, wenn es jetzt zum Wochenende besser wird und vielleicht dann auch in der nächsten Woche trocken bleibt? Wird das dann ein gutes Jahr?
Da muss man ja auf den Ertrag schauen. Also das, was man auf einem Hektar erntet, und auf die Qualität und auf das, was wir am Ende dafür Kosten reingesteckt haben. Und das können wir jetzt noch nicht so ganz umfassen.
Okay. Zum Schluss vielleicht noch
nicht so ganz gut, wenn wir jetzt schon wissen, dass vieles Backweizen zu Futterweizen wird.
Okay, das ist natürlich doof. Also weil man kriegt ja auch jeden Tag die schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine mit, wo es ja auch darum geht, dass Weizen in den Westen und in andere Länder transportiert werden soll. Und wenn ich mir vorstelle, dass es da einen Weltmarkt gibt für Getreide und dass das schon mal wegfällt durch die Kriegswirren und alles, was da so mit reinspielt. Und wenn dann hier auch noch die Ernte nicht so gut wird, das könnte sein, dass dann im nächsten Jahr, wie es immer so schön heißt, die Backwaren teurer werden, ne?
So. Richtig,
wollen wir es nicht hoffen? Also hoffen wir noch mal auf eine gute Ernte. Ich habe noch eine Frage und zwar.
Ich will ja mal unbedingt mit dir über Preise reden. Vielleicht schaffen wir das ja mal in der nächsten Folge.
Das ist eine gute Idee. Mhm. Lass uns das machen. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt sag mal so der ganze Weizen abgeerntet ist, lagert ihr den bei euch zu Hause? Das sind ja Unmengen.
Genau. Wir zu Hause haben eine eigene Getreidehalle und auch eine eigene Annahme. Also wir können es richtig gut abschütten. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist es so, dass man zum regionalen, also im Dorf anliegend oder im nächsten Dorf, Getreidehändler fährt. Vielleicht hast du manchmal diese wahnsinnig großen grauen Silos gesehen.
Ja.
Haben auch manche Landwirte auf dem Hof oder in ehemaligen Ställen, wo jetzt keine Tiere mehr stehen, kann man vielleicht auch noch das Getreide lagern. Es muss halt alles immer wahnsinnig gut gesäubert sein, damit man es dann auch am Ende rein verkaufen kann.
Ich weiß, auf dem Hof meiner Oma haben wir als Kinder aus Spaß immer so ein bisschen Getreide geschaufelt, weil da war an manchen Boxen war so ein bisschen Getreide. Ich glaube, damit wurden vielleicht auch die Tiere dann manchmal gefüttert.
Mhm.
Und wir hatten großen Spaß daran, das Getreide hin und her zu schaufeln. Und ich weiß, ich habe meiner Schwester
damals... Und da so reinzuspringen, ne? Und dann juckt alles, oder?
Und auch mit einer kleinen Kinderschaufel hat uns dann mein Onkel gegeben. Da durften wir mitschaufeln in die Eimerchen und haben uns wahnsinnig nützlich gefühlt. Ich habe da bei meiner Schwester mal die Schaufel in die Stirn gerammt versehentlich. Seitdem hat sie eine Narbe zur Stirn. Und das wird sie auch nie müde, mir zu erklären, dass sie diese ansehnliche Narbe...
Dann wird sie auch bestimmt immer noch ganz oft gefragt. Und was hast du da gemacht? Dann muss sie immer wieder von dir erzählen.
Ja, genau. Und dann erzählt sie hoffentlich, dass ich Erntehelfer war, als kleines Kind schon. Und fleißig auf dem Hof geholfen habe.
Neben dem ganzen Spargelstechen.
Richtig. Ich war ein fleißiger Junge in der Landwirtschaft. Ja. Ne? Von wegen, ich habe keine Ahnung davon. Mensch, ja, toll, Ernte. Also dann hoffen wir, dass ich in diesem Jahr bei der Ernte alles noch zum Guten wenden möge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch in den nächsten Wochen darüber sprechen werden, weil die Ernte ist ja jetzt nicht im August vorbei. Du hast es gesagt, es geht ja bis in den tiefen Herbst hinein, ne?
Genau. Also jetzt gerade machen wir das Getreide und danach kommt noch die Maisernte und die Zuckerrübenernte. Da kann ich dann auch nochmal von berichten, wie es uns damit so ergeht.
Bringst auch mal was mit?
Kann ich mal machen. Was willst du denn?
Na, wir könnten ja mal so ein Quiz machen, ob ich anhand der Körner erkenne, um welche Getreidesorte es sich handelt.
Okay, ich glaube nicht, dass du das kannst. Aber können wir gerne machen.
Ach, es ist schön, wenn einem auch mal was zugetraut wird hier. Das ist toll. Maja, vielen Dank.
Sehr
also
gerne.
Mais und Weizen kann ich auf jeden Fall unterscheiden.
So ja, wow, okay, das ist okay. Sehr gut.
Ja. Toll. Vielen Dank für die Einblicke in die Erntewelt und in das Ernteleben. Auch wenn wir es wahrscheinlich wieder nur gestreift haben, liebe Landwirte, die ihr uns zuhört. Irgendwie ist es völlig klar, dass wir in einer Dreiviertelstunde nicht das ganze Thema Ernte behandeln können. Aber wir haben es zumindest mal so gestreift und so, dass ich ein bisschen mehr verstehe. Ich habe viel gelernt, was ein Bunker ist und dass man mit kleinen Köfferchen zuallererst mal auf den Acker geht und guckt, wie feucht es ist. 14,5 maximal, alles darüber ist doof.
Genau.
Siehst du.
Aber jetzt haben schon Landwirte bei 19 oder 20 Prozent Feuchtigkeit gedroschen. Und das heißt, ja, man investiert in Trocknungskosten, um eine gewisse Qualität zu bewahren.
Da sind wir wieder bei den Preisen. Wir müssen darüber reden. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, diese Folge. Auch für alle, die vielleicht das erste Mal dabei waren, bei 63 Hektar. Und
falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne diesen Podcast mit Sternchen bewerten.
Ja, uns gibt's in der ARD Audiothek und hier gibt es noch viel mehr zu hören. Es gibt einen anderen Podcast, den ich euch sehr ans Herz lege. Und da geht es auch in dieser Folge um Ernten. Denn nicht nur Landwirte und Landwirtinnen ernten gerade, sondern auch alle, die auf dem Balkon oder im Garten Obst und Gemüse anbauen. Ralf und Martina aus unserem Garten-Podcast Alles Möhre oder was, die machen das genauso. Die gärtnern ganz in echt hier auf dem Funkhausgelände des Norddeutschen Rundfunks in Hannover. Und wie das da so bisher abgelaufen ist, was sie da angebaut haben und was sie da geerntet haben, das hört ihr in der aktuellen Folge von Alles Möhre oder was. Natürlich hier in der ARD Audiothek. Viel Spaß. Und gebt uns gerne mal Feedback. Also schreibt uns wirklich, auch wenn ihr das doof findet, was wir hier machen. Oder wenn ihr Anmerkungen habt oder das Gefühl habt, an der Stelle waren wir ein bisschen zu unausgewogen oder so. Gerne her damit, aber ihr dürft uns gerne auf die Schulter klopfen und uns loben. Das mögen wir auch
gerne.
Haben wir
heute noch nicht genug gemacht.
Ja, okay.
Dann es gibt noch eine Abschlussrubrik, die Ach-was-Rubrik.
Ach was, das war sie schon.
Das war sie damit schon, tschüss. Genau. Ich möchte dich gerne überraschen mit Dingen, die du, glaube ich, noch nicht kennst aus der Landwirtschaft.
Stimmt, richtig.
Und dieses Mal habe ich mir überlegt, dass ich dir von einer Drohne erzähle. Das hast du ja schon mal bestimmt gehört, dass man in der Landwirtschaft schon mit Drohnen arbeitet. Zum Beispiel auch bei der Rehkitzrettung von oben mit so einer Wärmekamera-Drohne, die dann genau sieht, wo die Rehkitze liegen. Und dann kann der Landwirt die vorher noch sichern. Genau. Jetzt wird aber eine Drohne verwendet, um eine Zwischenfrucht auszusäen. Und dann wäre die ganze Diskussion über die Reifen schon umsonst gewesen, weil dann fährt man gar nicht mehr übers Feld, sondern es macht eine Drohne, die Saatgut verteilt. Und zwar in dem bestehenden Bestand, also jetzt in das Getreide, wird neues Korn verteilt für die Zwischenfrucht. Die kann dann schon mal ganz jung starten.
Ach.
Und dann kommt der Mähdrescher und erntet noch nicht diese kleinen frischen Pflänzchen, die dann neu nachkommen. Genau. Also das ist das Ausbringen von Zwischenfruchtsaatgut in den bestehenden Bestand durch eine Drohne. Babäm. Genau, das spart dem Landwirt erstmal Zeit. Das ist noch eine frühere sozusagen Bepflanzung.
Bewirtschaftung,
richtig?
Ja.
Es spart Diesel, es spart Überfahrten von dem Feld. Und, habe ich noch irgendwas? Arbeitskosten. Ja, ziemlich viele positive Effekte.
Dann musst du demnächst Drohnen fliegen lernen, vermutlich.
Ja.
Neben all deinen Führerscheinen, die du jetzt schon hast.
Ja, brauche ich eigentlich nur noch.
Drohnenführerschein.
Mache ich.
Maja Mokwitz hat bald so viele Führerscheine wie Tom Cruise, der alles Mögliche fliegen darf. Also, toll, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke auch dir, Kuhlage.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Machen wir so. Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.